Ja, seid herzlich gegrüßt. Ich dachte eben, als Johanna sagte, kann das in die Menge werfen, kann das in die kleine Menge werfen. Gut, wir sind urlaubsbedingt sicherlich eine kleine Schar, aber das ist ja kein Thema. Das Wunderbare an unserem Gott ist ja, dass er nicht auf die Zahl der Menschen schaut, sondern auf jeden Einzelnen. Und das ist überwältigend und beeindruckend. Das ist immer wieder etwas, was ich ganz bewegend finde. Ja, er meint mich und er meint dich. Und ihr dürft einmal raten, welches heute mein Thema ist. Fast. Ja, aber die Richtung stimmt. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichtes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Lebt als Kinder des Lichts. Welch ein wunderbares, grandioses Wort. Kinder des Lichtes, das ist im Grunde genommen so umfassend, da steckt so gut wie alles drin. Und umreißt im Grunde jedes Detail. Wenn ich mich frage, oder wir uns fragen, ja, wie soll ich denn leben? Dann könnte ich sagen, lebe als Kind des Lichtes. Und damit hätte ich eigentlich alles beantwortet. Jede Frage kann sich an diesem einen Satz stellen und kann damit auch Antwort finden. Einen kleinen Aspekt hat Johanna vorhin angerissen und das ist immer sehr schön, weil ja jeder so seine Verknüpfung, seine Ideen dazu hat. Und das Erste, was mir natürlich dann als Ingenieur auffiel, war Licht. Licht ist etwas Geniales. Licht ist einfach faszinierend. Und ich will erstmal so ein paar Aspekte des Lichtes umreißen, mal, ich sag mal, rein physikalisch, weil ich immer wieder so beeindruckt vom Licht bin. Ich bin im Beruf viel mit Licht befasst, weil wir als glasverarbeitendes Unternehmen einen Werkstoff verarbeiten, durch den das Licht hindurchkommt. Etwas sehr Schönes und wir machen da bestimmt auch tolle Sachen draus und da beschäftigen wir uns sehr viel mit Licht. Das Erste, was ich mal so aufzeigen möchte, ist, wie schnell das Licht ist. Es ist so enorm schnell, dass es eigentlich völlig unsere Vorstellung sprengt. Immer wieder, wenn ich so Berichte höre über Motorräder, die dann jenseits der 300 Stundenkilometer über die Lande, man kann ja fast nicht mehr fahren sagen, sondern knallen. Es gibt so genannte Adrenalin-Junkies, die sich zum Ziel gesetzt haben, mindestens 300 auf der Landstraße zu fahren. Da wird einem schon so ein bisschen gruselig, wenn man das hört. Und man hofft natürlich, dass man so einem nicht begegnet in einem ungünstigen Augenblick. Aber dann habe ich mir gedacht, 300 Stundenkilometer oder dieses Auto, dieses tolle Bugatti-Auto, was jetzt VW gebaut hat, das schafft ja fast 400 Stundenkilometer unter bestimmten Bedingungen. Und da bleibt einem ja der Mund offen stehen. Und dann denke ich mir, gut, aber verglichen zur Geschwindigkeit des Lichtes ist es eigentlich gar nichts. Und da ich öfter, wenn es Gewitter ist und der Blitz zuckt, dann wissen möchte, wie weit ist das Gewitter entfernt und mir dann versuche auszurechnen, sind es Kilometer oder nur noch Meter, mach mir bewusst, wie schnell ist Schall. Ja, weiß vielleicht fast jeder 1200 Stundenkilometer, 1200 Stundenkilometer. Auch das ist eigentlich verglichen zum Licht gar nichts. Diese unbegreifbare Schnelligkeit des Lichtes mit 300.000 Kilometer in einer Sekunde heißt ja, dass in einer Sekunde das Licht fast 8-mal um unsere Erde rumsausen kann, wenn es nicht zwischendurch irgendwo abgelenkt oder gedämpft wird. Also gesetzt den Fall, es wird nicht aufgehalten, 8-mal in einer Sekunde um unseren Erdball, der ja so knapp 40.000 Kilometer im Durchmesser hat. Wahnsinn. Also irgendwie eine Dimension, die wir nicht wirklich fassen können. Obwohl wir das schon in Zahlen gefasst haben. Das allein ist schon nur das Licht, was wir hier meinen. Erstmal nur das Physikalische. Ich komme natürlich noch auf das andere Licht, das ist logisch. Also wer in einem Gottesdienst das Thema Licht hört, der weiß eigentlich sofort, hier muss es um Jesus gehen. Das ist klar. Aber lassen wir uns doch mal rein von den physikalischen Begebenheiten noch ein bisschen beeindrucken, denn es ist das Licht allein, welches bunt macht. Und bunt macht es je nach Beschaffenheit eines Stoffes, eines Gases, einer Materie. Es lässt uns sehen. Und wenn man mal sieht, wie winzig klein das Spektrum ist des Lichtes, welches wir mit unseren Augen wahrnehmen können. Und in der Tierwelt gibt es Tiere, die ganz andere Spektren wahrnehmen können. Und natürlich messtechnisch sind noch viel weitere Möglichkeiten. Dann staunt man einfach, dass es winzig klein ist, dieser Bereich, in dem wir unsere vielen Farben erkennen. Winzig klein. In diesem Spektrum, man sagt ja, es ist eine Welle, Licht breitet sich wie eine Welle aus, obwohl man es bis heute nicht fassen kann, weil es Eigenschaften einer Welle zeigt und eines Teilchens, etwas, was sich eigentlich widerspricht, wo auch die Physiker, die genialsten Physiker der Welt, irgendwann ans Ende gekommen sind und gesagt haben, ja, das ist eigentlich ein Widerspruch, aber es ist so. Nehmen wir es mal hin. Finde ich sehr interessant. Das Licht lässt funkeln, es erwärmt, ja, so ein Stein im Sonnenlicht wird warm und es schenkt, das wissen wir auch, Wachstum. Und wenn man es genau sieht, es ist ohne Licht ja auf diesem Planeten eigentlich gar nichts möglich. Sämtliche Formen der Energie, die wir auf dem Planeten haben und die hier gespeichert sind, sind Produkte des Lichtes. Das Sonnenlicht hat, also viel Erdöl haben wir in der Erde oder Gas, das waren mal Pflanzen. Gewaltige, riesige Pflanzen. Das ist im Grunde verdichtete pflanzliche Energie, geschaffen durch Licht, welches diese Materie auf diesem Planeten verändert hat. Die Bausteine zu sowas Wunderbarem gefasst hat. Also das Licht hat an sich schon enorme, faszinierende Eigenschaften. Und das müssen wir ja auch nicht vergessen, das werde ich später nochmal etwas weiter ausführen, was ich eben sagte, wenn es nicht gebremst wird und auch dieser Stein, der wird warm, aber er bremst ja das Licht. Also je dichter so eine Materie ist, ich sagte ja gerade, also in der Luft kommt das Licht schon ganz gut durch. Durch Glas kommt es auch. Durch so einen Stein kommt es nicht. Je dichter so eine Materie ist, je schwerer, je erdverhafteter könnte man vielleicht sagen, okay, desto weniger hat das Licht eine Chance, da durchzukommen. Und doch tut es was damit. Okay. Und es heißt so im 1. Johannes, das Licht der Welt kam in die Finsternis. So fängt ja das Johannesevangelium an. Jesus als das Licht der Welt kam in sein Eigentum. Und dann steht ja da dieser unschöne Satz, aber sie nahmen ihn nicht auf. Viele haben ihn auch gar nicht erkannt. Manche haben ihn erkannt, haben ihn trotzdem abgelehnt. Und wenn man da so ein bisschen weiterliest, steht da auch, es scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Da kommt man wieder an eine andere Eigenschaft des Lichtes, was ich eins zu eins sofort an Jesus weitergeben kann und auch möchte. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wir wissen natürlich, Jesus als Mensch kam hierhin und als Gottes Sohn auf diese Erde. Und die Finsternis der Welt hat ihn nicht ergriffen, obwohl sie dachten, sie hätten ihn. Und ihn natürlich, als sie ihn getötet haben, gedacht haben, damit auch ausgeschaltet zu haben. Dass damit etwas anderes passierte, hatte irgendwie keiner von denen, die es wollten, so richtig erwartet und damit gerechnet. Und das ist auch eine wunderbare Sache, dass wir am Licht, welches physikalisch für uns zu beobachten ist, lernen können. Die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen. Du kannst noch so viel Finsternis aufbieten. Du hast keine Chance. Wenn das Licht kommt, durchbricht es die Finsternis. Wo Licht ist, ist die Finsternis weg. Und es heißt in der Bibel über Gott, dass in Gott keine Finsternis ist. Und es ist ja auch völlig logisch. Denn wenn Gott das Licht ist, wenn Jesus das Licht ist, das Gott zu den Menschen geschickt hat, dann kann in diesem Licht keine Finsternis bleiben. Finsternis hat eigentlich keine eigene Existenz. Finsternis ist einfach nur ein Zustand, wo kein Licht ist. Ich sage einfach, und es ist so. Das heißt, da wo Licht ist, und da widerspreche ich vehement jedem Philosophen oder jeder asiatischen Religion, die sagt, Yin und Yang, alles ist in allem, das Gute im Bösen, das Schwarze im Weiß, das Weiße im Schwarz, Blödsinn. Im Licht ist keine Finsternis. Ganz einfach. Man kann es, die Schildbürgerstreiche wurden ja so beschrieben, dass die Schildbürger in einem Kasten dann versucht haben, die Dunkelheit zu entdecken. Und immer wenn sie reinleuchteten, dann war da keine Dunkelheit mehr. Wir schmunzeln drüber, aber irgendwo im übertragenen Sinne glauben wir vielleicht auch manchmal diesen Quatsch. Also, in Jesus ist keine Finsternis. Da, wo er ist, ist keine Finsternis. Muss Finsternis sofort fliehen? Verschwindet sie automatisch? Ohne Wenn und Aber gibt's nichts zu diskutieren. Wie gut! Wie gut! Und dann heißt es in Johannes 3, wenn wir es ein bisschen weiterlesen, Johannes 3, 19 bis 21, da lesen wir, und so vollzieht sich das Urteil, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht. Denn alles, was sie tun, ist böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Taten sehen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. An ihm zeigt sich, Gott selber bestimmt sein Handeln. Klar, wenn ich bleiben will in meinem Dunkel, in meiner Finsternis, wenn ich Böses tun will, dann ist Licht unangenehm. Interessanterweise weiß ja jeder, ich glaube mal, ich vermute einfach, jeder Mensch weiß, dass das, wenn er Böses tut, böse ist. Man muss niemandem sagen, das, was du da machst, ist böse. Ich glaube, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir sollten uns bewusst machen, in uns, aus uns, kommt niemals das vollkommen Gute, kommt niemals nur Licht. Johannes der Täufer sagt kurze Zeit später, das wird berichtet, Johannes der Täufer, es kommt einer, der ist größer als ich. Er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und meint damit, Jesus in seinem Einfluss muss größer werden, weil es um die Frage geht, ja, du hast doch getauft mit Wasser und jetzt kommt Jesus und tauft auch. Was ist denn jetzt der Richtige? Da geht's wieder darum, was ist richtig und falsch. Ich erinnere mich, geht immer darum, ja. Und dann sagt Johannes der Täufer nur, er muss zunehmen. Er muss an Einfluss immer mehr gewinnen. Und mein Einfluss muss immer mehr schwinden. Johannes hat darauf hingewiesen. Er sagt, ich bin der Bote. Ich bin einer, der davon berichtet, der euch vorbereitet. Aber er ist der, der kommen soll. Ich aber muss abnehmen. Es ist noch viel mehr. Lassen wir das auf uns mal wirken. Das, was Johannes da sagt, gilt für uns alle. Er muss zunehmen. Wenn du Jesus dein Leben anvertraut hast, dann muss er zunehmen. Und ich muss nicht nur abnehmen, ich muss sterben. Und ich will nicht. Wir alle wollen nicht. Unser Ich hat immer Angst. Ängste. Angst, wie auch immer. Unser Ich hat immer Angst, es verliert. Natürlich, wenn es sterben muss, verliert es. Ein Einfluss. Ein Ich, was stirbt, hat keinen Einfluss mehr. Stimmt. Ist schwer zu sagen, okay, Jesus, du sagst, wo es lang geht. Ich lass dich ans Ruder. Du bestimmst die Richtung. Ich bin dabei. Ich folge dir. Nachfolge, ja. Unser Ich sagt, ich will aber auch noch, ist doch mein Leben. Erst haben wir gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben, und jetzt kommt so ein bisschen, vielleicht könnte ich noch ein bisschen selber bestimmen, wer mein Partner wird. Möchte ich doch aussuchen. Oder was ich mit meinem Geld mache, habe ich doch verdient. Das sind so die Sachen, wo unser Ich dann durchkommt und gerne so ein bisschen noch dreht. Und darum gibt es ja auch diesen Spruch, es gibt drei verschiedene Bekehrungen. Die erste Bekehrung zu Jesus, die zweite Bekehrung ist, jetzt muss ich überlegen, die, mit welchem Menschen ich leben will, und die dritte dann meistens das Geld. Das ist, glaube ich, so, ich habe da mal eine Predigt gehört, da dachte ich, ja, stimmt, das sind so die wunden Punkte eigentlich, an denen wir alle hängen. Aber zurück zu unserem Ich, es hat Angst. Es hat Angst, Einfluss zu verlieren, es hat Angst, nichts mehr zu sagen zu haben, seinen Stolz zu verlieren, seinen Sinn. Und ich sage dir, du kannst dich auf Jesus verlassen, voll und ganz. Im übertragenen Sinne, genau wie im Wortsinne, du kannst dich verlassen. Dein altes Ich kannst du hinter dir lassen. Nichts anderes meint Jesus, als er sagt hier, Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann Gottes Reich gar nicht sehen, der kann nicht zu Gott kommen. Und es ist eine geistliche Neugeburt, keine menschliche, keine körperliche, völlig klar. Nikodemus war es schon als jüdischer Gelehrter bewusst, dass es eine Neugeburt gibt. Auch die jüdische Religion sagt, es gibt sowas wie Neugeburten, die hatte Nikodemus wohl alle durchlaufen. Aber jetzt war er in einem Alter, wo er eigentlich an dem Punkt war, wo er keine Neugeburt mehr erlebte. Und das verwunderte ihn. Und Jesus sagt, geistlich gesehen musst du neugeboren werden. Und das geistliche Neugeborenwerden heißt immer auch, dass das alte Ich, wie sagte Luther, der alte Adam, dass er eben sterben muss. Und da zappelt er rum. Und hat vielleicht auch Angst davor, dass er nicht mehr das sein wird hinterher, was er vorher war. Wer weiß, was Jesus mit mir macht? Wer weiß, wo er mich hinschickt? Mit welchen Menschen er mich zusammensteckt? Angst. Vielleicht geht's mir hinterher schlecht. Will ich das wirklich? Dabei hat Jesus nie vorgehabt, dich zu töten. Hat er nie gedacht und nie gewollt. Denn du bist doch geliebt und du sollst auch leben. Das passt zusammen. Das heißt, er hat uns ja jeden Einzelnen irgendwie auch ausgesucht und will uns letztendlich auch so lassen, wie wir sind. Das ist ja das Faszinierende an diesem Lied, was wir eben gesungen haben. Bei dir, erstmal darf ich so kommen, wie ich bin. Und ich muss auch so kommen. Wir hatten das in einer Predigt letztens, dass einer sagt, ja, wenn ich nicht so komme, dann verstelle ich mich, dann ziehe ich eine fromme Maske auf. Dann mache ich dies und das und jenes und denke, das gefällt Gott, und dann bin ich bei ihm angesehen. Und Gott sagt, lass diese ganze Maskerade. Lass dieses fromme Getue. Hör auf damit. Sei ehrlich. Sei ehrlich, so wie du bist. Komm, so wie du bist. Und der das gesehen hat und sich selber erkennt, wie er ist, und zerbrochenen Geistes und Herzens zu Gott kommt, der wird in ihm Vergebung und Erlösung finden. Dazu, das mag simpel klingen, ist es aber nicht. Dazu gehört eine radikale Ehrlichkeit mit sich selber. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe an manchen Knackpunkten über 20 Jahre nicht wahrhaben wollen, dass sie in mir stecken. Und bin heute froh, dass ich an vielen Punkten einfach nur ehrlich geworden bin. Und sei es, dass ich sage, Jesus, ich weiß, ich soll das nicht tun. Ich weiß, ich sollte es lassen, weil es nicht in Ordnung ist. Ich schaffe es nicht. Jetzt musst du eingreifen. Diese Ehrlichkeit, die ist manchmal ja so naheliegend, sie ist so weit weg. Vertraue Jesus an, was ist. Lass ihn machen, wo du vielleicht versucht hast, vielleicht schon Jahre versucht hast und merkst, es gelingt mir nicht. ich schaffe das nicht. Ich wollte so gut sein. Und das alte Ich, ich sag's nochmal, das alte Ich, das kann das toll. Das will nämlich gut sein, damit es nicht sterben muss. Und es führt sehr geschickt immer wieder gute Argumente ein, warum es auch nicht sterben darf. Persönlichkeit, Jesus will mich doch so, wie ich bin. Er hat das Ziel vor Augen. Wir singen am Schluss, ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Das klingt dann schon ein bisschen netter und wir wissen natürlich alle, dass wir sehr viel weniger Rebellion und Widerstand aufbringen, wenn das so schön verpackt ist. Ich muss nicht bleiben, wie ich will, wie ich bin, ja. Und Jesus hat das Ziel, dass du nicht so bleiben musst und möchte, dass du nicht so bleiben musst und auch nicht so bleiben willst. Und am Ende, wenn das wirklich mal zu einem guten Ende gekommen ist, ist es ganz einfach, was vorher schwer erschien. Ich musste gestern so lachen, wir waren beim Grillen bei Freunden, die haben 2 Jungs, 9 und 11 und der Vater sagte zu dem einen, du wolltest mir doch das Werkzeug aus dem Keller holen, vorhin, als du das Eis geholt hast.
Ja, nee.
Und dann saß er so in seinem Stuhl, ich mag jetzt nicht, Ferien sind da, um sich auszuruhen. Warum kann nicht mein Bruder gehen? Papa, kannst du es nicht selber holen? Und dann kamen diese pädagogischen Dinge wie, ja, ich kann ja auch mal dann Nein sagen, wenn du was willst und ein bisschen die Schraube angezogen. Und ich habe gedacht, ist doch faszinierend, ja, wie man sich winden kann. Also er hat bestimmt, ich weiß nicht, ob eine 20 Minuten oder wie lange es gedauert hat, bis er dann mit viel Murren und Widerwillen in den Keller gegangen ist, um dieses Teil zu holen. Es war eigentlich überhaupt kein Akt. Und ich habe gedacht, das ist typisch Mensch, ja. Dieses Zaudern und Gründe finden, warum nicht. Am Ende hat er es dann geholt, war gar kein Thema, ne? Als er vorher das Eis holen sollte, wupp, war er da. Keine Sekunde zögern, keine Angst im Keller. Nicht gefragt, soll nicht mein Bruder gehen oder Papa, holst du das? Nein, zack, er lief. Wunderbar. Und da denke ich mir ja, wenn wir so weit gekommen sind, dass wir merken, wenn Gott uns irgendwo hinsendet, das bringt uns etwas, was viel besser ist als so ein Eis. Das gibt einen tiefen Frieden, eine tiefe Freude. Dann haben wir irgendwann auch keine Angst mehr zu sagen, Gott, Jesus, stimme du, wo es lang geht. Ich will es machen. Ich brauche es nicht zu verstehen. Ich muss nicht jeden Sinn haben und wissen, wo das jetzt im letzten Ende hinführt. Ich mach's. Ich gehorche dir. Wir als die geliebten Jesus sollen doch sterben. Das Tote in uns soll sterben, das Faule, das Egoistische, was nur für sich selber sorgen will, das Lieblose, Neidische, Garstige, letztendlich das Zerstörerische. Denn es ist zerstörerisch. Es bringt uns am Ende ja nichts. Was wir im Moment als Vorteil erachten, und da kann unser altes Ich sehr gut Argumente finden, wird am Schluss verloren sein. Es hat keinen Bestand, es hat keinen Wert, es nährt deine Seele nicht, es gibt keinen tiefen Frieden, keine tiefe Freude. Dieses zerstörerische Ich soll sterben, welches mich, mein Leben und auch andere Leben zerstören kann. Nicht immer aktiv, manchmal ist es ja auch umgekehrt, dass ich im Grunde helfen kann. Und ich wehre mich. Ich finde Gründe, warum eigentlich? Warum ich jetzt? Ich mache doch in der Gemeinde den Lobpreisdienst. Und bin oft da und jetzt habe ich auch mal Pause. Das sind so gefährliche Dinge, wo man aufpassen muss, dass man da nicht im Grunde genommen Gott wieder vorschreibt, so, ja, jetzt kannst du mal ankommen und dann tue ich was für dich. Aber so heute Abend um 17:30, da habe ich Feierabend. Nee, Gott, da musst du schon wieder morgen mal kommen, ne? Und dass der jetzt gerade da liegt, meine Hilfe braucht, es gibt ja auch andere, ne? Also achten wir ein bisschen drauf, wenn wir solche Dinge in uns merken und so, dass wir lieber aufsperren die Ohren. Was will denn Gott? Was will Gott in dieser Welt? Was hat Jesus in dieser Welt gewollt? Er wollte den Willen des Vaters tun und er hat es getan, voll und ganz. Und er ist immer noch unser Maßstab. Er ist unser Licht, auf das wir schauen wollen. Und wir müssen uns daran ausrichten, auf ihn zu blicken. Und wenn wir merken, ich hab das Licht gar nicht mehr so richtig vor Augen, dann sind wir es, die wir uns bewegen können, anders als so ein Stein, der liegt da einfach in der Sonne rum. Ja, schön, dann wird er warm, nachts wird er wieder kalt. Der kann sich nicht aus seiner Mauer bewegen, wenn ihn nicht irgendwas oder irgendeiner daraus bewegt. Und er wird eben nur warm. Aber wir können Licht werden. Wir können das Licht in uns hineinlassen. Und wir können auch ihm, nämlich Jesus, all das geben, was in uns Licht verhindert. All diese schweren Sachen in uns, diese dunklen, diese teilweise so gravierenden und doch schrecklichen, die kann er letztendlich auflösen, wenn wir sie ihm geben. Und das will er auch, dass wir Licht werden, genau wie er Licht ist, dass sein Licht durch uns scheint, dass wir durchsichtig werden, dass Menschen nicht unser Ich sehen, obwohl sie uns als Person sehen, das ist auch in Ordnung so und das ist eine Facette des Lichtes, sondern dass sie das Licht des Herrn sehen, das Licht Gottes, Jesus selber. Das ist das Ziel. Und darum ist die Aussage auch ganz klar, werdet Kinder des Lichtes. Kinder des Lichtes kann man erkennen, weil sie eben auch Licht sind. Und nur er und sein Licht können uns bewahren und zum Leuchten bringen. Und das ist unabhängig davon, wie viel wir schon mit ihm erlebt haben. Unabhängig davon, wie alt wir sind, wie viele Jahre wir mit Jesus unterwegs sind. Auch wenn ich 100 Jahre mit Jesus schon super Sachen erlebt habe, brauche ich am 100. Jahrestag genauso sein Licht. Weil in mir, ich habe hier gerade mal so eine kleine Taschenlampe mitgebracht, das ist ja unheimlich hip, autark sein, keine Steckdose brauchen, keine Batterie und du schüttelst ein bisschen. Könnt ihr das sehen? Ach, sie leuchtet, ja. Ich habe letztens am Computer irgendwie ein Kabel nicht hinten reingekriegt und dann habe ich da 10 Minuten dumm rumgeschüttelt, bis es mir schon fast zu blöd war, nur um dann zu leuchten, um dieses Kabel reinzukriegen. Der fatale Fehler ist, es leuchtet so ungefähr 3 Sekunden. Na gut, vielleicht 1 Minute. Schnickschnack. Eigentlich nicht zu gebrauchen. Und so fühle ich mich auch manchmal. Mit viel Aufwand, mit viel Brimborium bringe ich ein bisschen Energie zustande, um ein bisschen zu leuchten. Das ist mein Ich. So ist es. Und dann leuchtet es ein bisschen. Das kann auch mal helfen. Na klar, es gibt so Situationen. Aber eigentlich im Vergleich zu dem, was mein Herr ist, und was er leuchten kann, naja. Und am Schluss dachte ich mir, lesen wir nochmal ganz kurz in Jesaja 58, 6-10. Da steht nämlich wunderbar, das gibt auch ein Lied, das singen wir ab und zu, aber ich lese es jetzt hier raus. Also Jesaja 58, 6-10. Ein Fasten, das mir gefällt. Es ging um die Frage, was ist ein Fasten, was mir gefällt? Also faste ich jetzt und geißel mich und so und Gott gefällt das? Nein, gefällt ihm nicht. Ein Fasten, was mir gefällt, sagt Gott, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab und daran kann auch das gemeint sein, dass ich meinen Groll auf jemanden, der mir wehgetan hat, der sich fies verhalten hat, dass ich auch den an Gott abgebe. Nicht erst warte, bis der mal merkt, was er da gemacht hat, sondern okay, Gott, ich will ihm vergeben. Und wenn du merkst, es geht nicht, dann sag, ich will, aber ich kann nicht, bitte hilf mir. Kleiner Tipp, ich habe es mal ausprobiert, genial. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her, meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung, hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen, macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen, versorgt die Notleidenden mit allen Nötigen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Ohne Jesus keine Schnitte. Mit ihm jede Chance. Amen.